Guten Morgen, ihr Lieben. Mein Name ist Jessica und ich darf euch heute Gottes Wort verkünden. Zuerst möchte ich beten. Jesus, ich bitte dich, öffne unsere Ohren, dass wir heute hören, was du jedem Einzelnen zu sagen hast. Herr, danke, dass du zu jedem von uns sprechen möchtest, dass du möchtest, dass wir uns gegenseitig lehren und dass wir eintauchen in dein Wort und immer mehr erkennen, wie groß du bist, wie herrlich du bist und was für einen guten Plan du für uns und für unser Leben hast. Herr, ich bitte dich, segne du meine Worte und lass uns verstehen, was du sagen möchtest. Amen. Wir sind in der Predigtreihe U-Turn, Umkehr zum Leben. Und es geht natürlich, wie hier der Name schon sagt, um Leben. Und ich habe mir heute vorgenommen, ich möchte euch heute etwas darüber erzählen. Moment. Wie dein Leben die bestmögliche Version deines Lebens sein kann. Anders ausgedrückt, lebe die bestmögliche Version deines Lebens. Wer mich kennt, weiß, ich denke furchtbar viel über mein Leben nach und was richtig ist und was falsch ist und was man machen soll und was man lassen soll. Ich habe immer irgendwelche Gedanken darüber und ich möchte dir jetzt erstmal ein paar Fakten über dein Leben sagen. Erstens, du hast nur ein Leben. Zweitens, auch dir stehen nur 24 Stunden pro Tag zur Verfügung. Drittens, für die allermeisten von uns gilt, du weißt nicht, wie viele Jahre dein Leben dauert. Viertens, du kennst insgesamt deine Zukunft nicht. Fünftens, da wird der eine oder andere von euch jetzt aufstöhnen, Teile deines Lebens sind fremdbestimmt und Teile deines Lebens kannst du selbst bestimmen. Sechstens, es gibt Sachen, die musst du machen und es gibt Sachen, die möchtest du machen in deinem Leben. Und siebtens, wenn du dich für etwas entscheidest, entscheidest du dich in der Regel auch gegen etwas. Isst du Pizza, kannst du nicht Braten essen. Isst du Pizza und Braten, kannst du nicht auch noch Rigatoni essen. Irgendwo da hast du dieses, wenn du dich für etwas entscheidest, entscheidest du dich automatisch gegen etwas. Und ich weiß nicht, wie du unterwegs bist, aber ich möchte die bestmögliche Version meines Lebens leben, denn ich habe ja nur dieses eine. Und dazu brauche ich eine Strategie. Und die Strategie ist, setze die richtigen Prioritäten. Für meinen Mann wäre die Priorität, entscheide dich immer für Pizza. Yes. Und meine Priorität wäre, egal was das andere ist, nimm das andere. Ja? Setze die richtigen Prioritäten. Damit wir wirklich unsere Prioritäten richtig setzen können, müssen wir dieses Buch hier kennen. Dieses Buch hat Gott geschrieben, zumindest hat Gott es diktiert und viele anderen haben es geschrieben, die Bibel. Gott hat dein Leben gemacht und er weiß am besten, was gut für dich ist. Und damit wir nicht im Grauen und im Grün umeinander laufen, hat er uns ganz viele tolle Sachen aufschreiben lassen, damit wir wissen können, wie wir unser Leben bestmöglich führen können. Unter anderem hat er da auch zu so kleinen Propheten, so klein waren die gar nicht, die waren wahrscheinlich in allen möglichen Größen, aber hat er zu Propheten im Alten Testament gesprochen und hat denen Prinzipien mitgeteilt, hat denen was zu seinem Volk Israel sagen lassen, damit Israel bestmöglich sein Leben lebt und von dem wir jetzt Prinzipien ableiten können, damit wir unser Leben bestmöglich leben können. Und einer von diesen, wir nennen sie die kleinen Propheten, war Haggai. Haggai ist super. Nur zwei Kapitel. Wenn du zufällig nicht letzte Woche Haggai gelesen hast, geh nach Hause nachher, lies Haggai, ist nicht überfordernd. Zwei Kapitel und du hast ein ganzes Buch der Bibel gelesen. Ja, gibt nicht viele Bücher, wo man das noch so sagen kann. Und er ist wirklich gut. Es lässt sich so viel Tolles darin finden. In Haggai lernen wir etwas über Prioritäten. Und das Erste, wozu ich dich herausfordern will, ist, hinterfrage doch mal deine Prioritäten. Was ist eine Priorität? Die Priorität gibt einer Sache den Vorrang Und die Einstufung, was eine Priorität ist oder nicht, basiert auf deinem Wertesystem. Also aufgrund dessen, was du wichtig findest, entscheidest du danach, wem du die Priorität gibst. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus Annelie in meinem Leben. Ganz banal, überhaupt nichts Gravierendes, aber uns beschäftigt es gerade intensiv. Und zwar müssen wir eine Entscheidung treffen, wie hoch die zukünftigen Kredite unseres Hauses sein sollen. Wie viel wollen wir tilgen, wie viel wollen wir nicht tilgen? Mega banal eigentlich. Aber für den Alltag von uns, für die nächsten 10, 15 Jahre, hängt davon enorm viel ab. Wenn wir diese Rate zu hoch setzen, dann kann es sein, dass wir ganz viele Dinge, die wir eigentlich in den nächsten 10 Jahren machen wollen, die wir mit unseren Kindern machen wollen, nicht machen können, weil wir uns da irgendwo in etwas reingegeben haben, was wir nicht stemmen können. Wenn wir sie zu niedrig setzen, dann werden wir älter und älter und älter und haben immer noch einen Berg Schulden. Was ist also die richtige Entscheidung, wie hoch diese Rate sein soll? Und damit Annelie und ich diese Entscheidung gemeinsam und gut treffen können, müssen wir uns erstmal die Frage stellen, welche Werte, welche Ziele haben wir denn? Was ist uns wichtig? Für uns beide gilt, tatsächlich das Wichtigste soll sein, Gott soll das Zentrum unseres Lebens sein. Und das heißt, viel von unserer Lebensenergie wollen wir auf Gott verwenden, wollen wir in seine Gemeinde fließen lassen. Ein weiterer Wert von uns ist, unsere Ehe ist uns wichtig. Und wir wissen, damit unsere Ehe funktioniert, müssen wir relativ viel Zeit miteinander verbringen. Je weniger Zeit wir miteinander verbringen, desto mehr zoffen wir uns. Also wir müssen viel Zeit miteinander verbringen. Die Beziehung zu unseren Kindern ist uns wichtig. Und eines Tages sollen unsere Kids in ihrem Leben gut positioniert sein. Das heißt, sie brauchen eine Ausbildung. Wir wollen irgendwie sicherstellen, dass sie möglicherweise studieren können. Letztendlich, bottom line, wollen wir keine Schulden mehr haben. Das sind alles Ziele, die wir irgendwo haben und die in diese Entscheidung einfließen. Und dann kommen ganz konkrete Fragen, die wir aus diesen Zielen ableiten. Wo genau wollen wir unsere Lebenszeit hinein investieren? Wie viel Gemeinde? Wie viel Job? Welcher Job soll es sein? Was macht Sinn? Wie viele Wochenstunden wollen wir arbeiten? Wie viel Zeit brauchen wir für Ehe? Wie viel Zeit brauchen wir für Familie? Wie viel Urlaub wollen wir machen? Was für einen Urlaub wollen wir machen? Welchen Lifestyle wollen wir letztendlich pflegen? Und da wir leider bei allem nicht immer sagen können, Maximum, das Beste, das Höchste und das Größte, müssen wir irgendwann mal zu dem Punkt kommen, was sind unsere Prioritäten? Ich möchte euch unsere Prioritäten in dieser Frage sagen. Für Annelie und mich gilt, wir wollen Gemeindearbeit priorisieren über ein dickes Gehalt. Wir wollen Urlaub und gemeinsame Hobbys priorisieren über ein großes Auto und ein großes Haus. Wir wollen das Sparen für die Kids tatsächlich über gewisse Lifestyle-Fragen priorisieren. Deswegen haben wir eine Honda und keine Harley. Wir wollen viel Spaß auch jetzt haben, aber wir wollen verantwortungsvoll mit unserem Leben umgehen. Und jetzt gucke ich auf dich und jetzt musst du in dich reingucken und dich fragen, in welchem Bereich deines Lebens bist du gerade herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen? Ist es bei dir Beziehung? Ist es Familie? Job, vielleicht Familienplanung auch. Ist es die Gemeinde? Ist es dein Wohnort? Ist es dein Alltag? Jeden Tag viele, viele, viele Entscheidungen, die alle aufgrund von Prioritäten getroffen werden müssen. Wann hast du zuletzt mal wirklich deine Werte und deine Ziele durchdacht? Oder entscheidest du einfach aus dem Bauch raus, was gerade eben passiert? Was oder wem gibst du Priorität? Schreib dir die Fragen auf. Überleg dir das mal im stillen Kämmerchen. Ich nehme euch jetzt mit in das Buch Haggai, weil hier geht es um Prioritäten. Ich entführe euch in das Jerusalem 520 Jahre vor Christus. Also lange, 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 lange her. Aber für da ist was ganz Neues passiert. Die Israeliten sind jetzt wieder zurück aus dem Exil. Ihr erinnert euch bei Mark neulich noch, nee, da wussten wir nicht, wo sie waren, aber bei den Propheten davor, das waren alles Vorexilpropheten und Haggai ist der erste Nachexilprophet. Israel ist wieder im gelobten Land, schon seit 17 Jahren. Woo, total cool. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht. Er hat sie zurückgebracht. Es war nicht zu erwarten, dass das passiert. Sie sind wieder da und sie sind schon länger da. Und damals, als sie zurückgekommen sind, das könnt ihr auch in Esra lesen, wenn ihr ein längeres Buch lesen wollt, da waren die voller Eifer. Die haben gesagt, yeah, wir gehen zurück und wir bauen einen Tempel und es wird total gut und wir werden einen super Tempel bauen, weil unser Gott ist so groß, wir wollen ihm einen super, super, super tollen Tempel bauen. Dann sind die damals zurückgekommen, haben angefangen und waren motiviert und dann kamen die von außen und haben gesagt, wir finden es doof, dass ihr einen Tempel baut und dann gab es Ärger und dann gab es Stress und dann gab es innerlich Stress und irgendwie sind wir jetzt an der Geschichte von Haggai, wo Israel aufgehört hat, den Tempel zu bauen. Die hatten ein Fundament schon gelegt und dann auf einmal kam ganz langsam der Alltag. Und sie haben aufgehört, den Tempel zu bauen und haben einfach das gemacht, was nahe liegt. Ihren Acker beackert und ihre durchaus auch ruinierten Häuser ein kleines bisschen aufgehübscht und dann ein bisschen mehr hübsch gemacht und dann mehr Acker und so und waren auf einmal in Everyday Life beschäftigt. Familie, Arbeit, Gottesdienst. Die haben weiter Gottesdienst gefeiert. Schmalspur halt. Aber die waren da aber überall gut beschäftigt. Wenn du schon länger mit Gott gehst, wie hast du damals angefangen? Was hast du erwartet? Wie waren deine Gedanken und deine Pläne? Was hattest du vor? Für mich gilt das, wie sieht es in deinem Leben aus? Irgendwann mal kommt dann der Alltag. Und dann fängt man an, seine Pläne ein bisschen runter zu reduzieren. Dann, ja, ein bisschen weniger ist auch noch gut. Mehr ist besser, aber weniger ist besser als nichts. Hey, wie warst du mal unterwegs und wo bist du jetzt? Kannst du dich eventuell in diesem Volk wiederfinden? Ich möchte euch eine Stelle mit reinnehmen. Das ist in Haggai 1, Kapitel 6 und 9. Dem Volk Israel ging es zu dem Zeitpunkt, wo Haggai zu ihnen geredet hat, gar nicht so gut. Die haben mal gelocht, aber es ist dabei nichts rausgekommen. Gott sagt zu ihnen, ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Schlecht. Ihr esst und ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt und ihr bleibt durstig. Was ihr anzieht, das wärmt euch nicht. Und euer sauer verdientes Geld, das rinnt euch nur so durch die Finger. Schlecht, ganz schlecht. Für mich klingt es nach jemandem, der kaum mehr Kapazität hat, dass man sagt, und dann habe ich noch eine Aufgabe für dich. Das klingt für mich für jemanden, der echt sagt, ich bin schon mit meinem Leben völlig überfordert. Gott sagt, ihr habt viel erhofft und wenig bekommen. Und selbst das Wenige, das ihr nach Hause brachtet, blies ich noch fort. Warum ist das so, ihr Israeliten? Ich sag's euch. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, sag's euch. Weil mein Tempel verwüstet daliegt und ihr nichts dagegen tut. Jeder von euch kümmert sich nur um sein eigenes Haus. Bam. Die Israeliten hatten falsche Prioritäten. Big time. Und statt Gott an erster Stelle, hat einfach sukzessive der Alltag die erste Stelle eingenommen. Bei den Israeliten ging es zumindest mal noch darum, dass sie tatsächlich mit Hungersnöten und so weiter konfrontiert waren. Das heißt, die hatten zumindest mal, hätten sie sagen können, naja, wir müssen ja gucken, dass wir überleben. Aber wenn ich das auf mich und auf dich anwende, wie ist denn das bei uns? Keiner von uns ist wirklich vom Hungertod bedroht. Wir haben mehr als genug und trotzdem ist da Neid und Gier und die Angst, zu wenig zu bekommen und dass wir mehr um uns machen müssen, weil das reicht nicht. Ist doch so, oder? Bist du frei von solchen Gedanken? Wir gucken häufig auf Geschichten im Israel oder im Alten Testament und sagen, ach, diese dummen Israeliten, Fokus, Leute, Fokus. Aber Hand aufs Herz. Also ich rede jetzt auch von mir, ich bin nicht anders. Kennst du das nicht? Schwuppwupp, Tage vergehen und keine Zeit für stille Zeit. Gott war irgendwo, keine Ahnung, aber du warst woanders. Eigentlich ist schon Hausgruppe, aber da war noch ein Termin und da ist noch dieses Treffen und eigentlich war der Tag so unglaublich anstrengend, dass es wirklich heute Abend nicht mehr reinpasst. Und natürlich ist Gottesdienst wichtig, aber sorry, es gibt so viele Sachen am Wochenende. Hey, ich würde total gerne im Kinderdienst mitarbeiten, aber wenn du mein Leben hättest, das ist einfach zu stressig, sorry. Ja. Viele Dinge sind eine Frage der Priorität. Müssen wir ehrlich sein. Nicht alles immer, aber viele Dinge sind eine Frage der Priorität. Und wir setzen häufig Prioritäten falsch. Spannend ist, in Haggai fordert Gott das Volk auf und fragt oder sagt sie, hey, achte doch mal drauf, wie geht's dir? Scheint sind Prioritäten und Wohlbefinden miteinander verbunden. Wie geht es dir? Nicht jetzt gerade im Moment, Sonntagmorgen, 10 Uhr, sondern wie geht's dir in den letzten Wochen? Wie geht's dir in den letzten Monaten? Wie geht's dir emotional? Bist du ausgeglichen? Bist du gestresst? Bist du herausgefordert? Bist du depressiv? Bist du wütend? Bist du müde? Wie läuft's in deinem Job? Cool, voll, super, ich bin energetisiert und ich kann's nicht erwarten, da wieder hinzugehen. Bist du gelangweilt? Raubt dir dein Job die letzte Kraft? Bist du ausgelaugt oder ist er sehr herausfordernd? Wie geht's dir in deinen Beziehungen? Vielleicht mit deinem Ehepartner, keine Ahnung, wenn du einen hast. Alles super, wir sind die coolsten. Mega anstrengend. Die Frau ist wirklich kompliziert. Absolut überfordert. Wie geht's dir mit Gott? Ich möchte an der Stelle was klarstellen. Nicht immer sind falsche Prioritäten der Grund, dass es uns schlecht geht. Oder nicht immer sind falsche Prioritäten der Grund, warum es dir momentan nicht so gut geht. So einfach ist es nicht, schwarz und weiß. Aber manchmal schon. Manchmal haben wir einfach das falsche Joch. Und wir rennen in einem Hamsterrad, das nicht das unsrige ist. Und deswegen möchte ich dich heute herausfordern, sei mutig, mach mal einen Reality-Check. Hast du die richtigen Prioritäten? Das kannst ja nur du für dich beantworten. Und in Haggai gibt Gott eine sehr gute Idee. Und zwar, gib Gott die erste Priorität. Fragt ihr euch nicht auch bei Haggai, also ich habe mich das gefragt, warum ist dieser Tempel so wahnsinnig wichtig? Die Antwort ist, der Tempel ist der Ort, wo Gott wohnte. Es ist der Ort, wo man Gott begegnet ist. Es ist der sichtbare Ort der Herrlichkeit Gottes. Und der Tempel ist das Statement Israels gegenüber anderen Völkern, das ist unser großer Gott, der uns beschützt. Das ist unsere Priorität. Und der Zustand des Tempels war der Indikator dafür, wie wichtig das Volk Gott gerade genommen hat. Wie wichtig Gott für das Volk war. Es stellt sich also die Frage, welche Prioritäten hatten die Israeliten? Und der Tempel war das sichtbare Zeugnis dafür. Nun, jetzt würde ich nicht behaupten, dass das Nachbarschaftshaus unbedingt unser Tempel ist und wir uns hier ein bisschen mehr Mühe geben sollten. Die Frage ist, welche Entsprechung hat denn der Tempel heute? Und ich nenne euch zwei Sachen. Das erste ist, du bist der Tempel. Gib Gott die Priorität in deinem persönlichen Leben. In Galater 2,20 steht, ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben. An den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Heilige Geist wohnt in dir, wenn du Christ bist. Ja, wenn du für dich das angenommen hast, dass Jesus dein Erlöser ist, dann ist deine vorrangigste Aufgabe in deinem ganzen Leben, Gottes Gnade und Größe in deinem Leben zu bezeugen. Du bist gerufen, ein Zeuge zu sein. Und zwar, du sollst mit allem, was du bist, bezeugen, Du bist mit versöhnt mit Gott. Du hast Frieden mit Gott. Deine Sünden sind dir vergeben. Du bist frei. Du hast ewiges Leben. Ja, das Beste liegt noch vor dir. Tatsächlich, ja, wow, die Welt muss das hören. Du bist ein Kind Gottes und Gott kümmert sich um dich, sorgt sich um dich, interessiert sich für dich, sieht dich, kennt deine Interessen. Du bist ein Zeuge dafür, dass du einen barmherzigen und gnädigen, geduldigen Gott hast, der groß an Gnade und Treue ist. Und deswegen kannst du durch deine Beziehungen, die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, die Art und Weise, wie du deinen Alltag lebst, in allem diesen Gott widerspiegeln, in eine Welt, die von Gott hören muss. Und die, das Wort desperate, die Gott braucht, dringlichst. Du kannst Zeuge sein, indem du dankbar bist. Indem dein Leben ausdrückt, die große Dankbarkeit, dass Gott dir ein Ja gegeben hat. In Epheser steht, und das gilt für uns alle, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie die anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Wir haben nichts verdient. Alles ist unsere Gnade. Und deswegen müssten wir eigentlich die ganze Zeit entweder niederknien oder losbrüllen oder lachen oder weinen vor Glück für das, was Gott uns gegeben hat. Das muss unser Leben permanent eigentlich ausstrahlen. Wenn du heute hier bist und du kennst Jesus noch gar nicht, und du denkst dir, schön für euch alle, dass ihr so geliebt seid. Ich möchte dir zusagen, es ist nicht umsonst, dass du heute da bist. Und Jesus bietet dir an und sagt, komm, werd du mein Kind. Ich bin auch für dich gestorben. Nimm mich an als dein Erlöser. Nimm meine Vergebung an. Werde Teil meiner Familie. Du musst nichts anderes machen, als einfach nur sagen, ja, ja, stimmt, ich habe nichts anderes verdient als den Tod von mir aus. Ich habe mich nicht selbst gerettet. Aber ja, ich möchte Vergebung empfangen. Und ich möchte diesen Gott kennenlernen, von dem ich gerade gehört habe. Komm nach dem Gottesdienst auf uns zu und wir beten gerne mit dir. Wir erzählen dir gerne mehr darüber. Meine Frage an euch alle ist, spiegelt dein Leben, dein Alltag, guck mal, gestern, vorgestern, vorvorgestern, spiegelt es die Dankbarkeit und deine Liebe zu Gott wider? War das gefüllt davon? Und wenn du vielleicht jetzt sagst, ein bisschen, was möchtest du verändern, dass das mehr wird? Dass du wirklich dieser Zeuge bist. Lass dir was einfallen. Diesen ein, zwei Punkte, wo du sagst, ja, ich möchte das. Ich möchte ein Zeuge sein auf meiner Arbeit. Ich möchte ein Zeuge sein in meiner Familie. Ich möchte anders umgehen mit meiner Frau. Ich möchte mehr Geduld haben mit meinen Kindern. Jesus, hilf mir, aber ich will ein Zeuge für dich sein. Und jetzt die ganz tolle Nachricht für euch. Gott hat euch nicht als Einzelkämpfer aufgestellt. Du musst das gar nicht alleine machen, sondern dein Christsein gehört in den Rahmen der Gemeinde. Ich hoffe, ich kann euch jetzt so begeistern, wie ich begeistert bin. Dein Christsein ist nicht losgelöst, einzeln irgendwo umeinander schwimmt, sondern du bist als Christ unweigerlich mit der Gemeinde verbunden, mit der Gemeinschaft der Heiligen, mit dem Leib Christi, mit dem Volk Gottes. Und ich sagte vorhin zwei Sachen, wo dieser Tempel ist. Das eine ist dein persönliches Leben. Das zweite ist, nein, auch nicht ganz, die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Ich habe ein tolles Zitat gefunden, das möchte ich euch natürlich mitgeben. Das ist von Robert Cleaver Chapman und da steht, oder er hat gesagt, so wie Christus die Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters ist, so ist die Gemeinde die Ausstrahlung der Herrlichkeit Christi. Als Sonne der Gerechtigkeit sendet er seine Strahlen durch die Gemeinde in die Welt. Das heißt, gib Gott die erste Priorität. Und zwar nicht als Einzelkämpfer, sondern investiere dich in die Gemeinde. Wir leben derzeit in Zeiten, wo die Gemeinde so ein Stiefkind ist, die unheimlich viel Ärger und unheimlich viel Schläge auch abkriegt. Ja, und wir alle könnten eventuell, wir laufen Gefahr, die Gemeinde der individualistischen Lebensführung zu opfern. Ja, brauche ich eine Gemeinde? Reicht es, wenn ich im Internet eine Predigt anhöre? Ist es nicht völlig ausreichend, wenn wir hier zu zweit ab und an uns treffen? Oder vielleicht reicht es auch, wenn ich Bibel lese? Nein! Du brauchst die Gemeinde. Wir können lernen von Christen in Verfolgung. Ja, wir sind hier und wir können ganz easy hier reinlaufen, das ist kein Problem. Aber Christen in Verfolgung nehmen ewig weite Strecken auf sich, laufen bei Nacht und Nebel in tiefster Dunkelheit, unter Gefahr ihres Lebens, an irgendwelche finstere Orte, um da Lobpreislieder zu flüstern, um sich gegenseitig das Wort Gottes zuzuraunen. Das macht man nicht, wenn man es nicht braucht. Aber die haben erkannt, was wir nicht erkannt haben. Die Gemeinde ist essentiell, das ist für unser Leben, wir brauchen sie. Und was ich oft höre? Leute, die kommen und die sagen, hey, sorry, ja klar, glaube ich irgendwie an Gott natürlich, aber mein Glauben ist Privatsache und ich glaube schon an Gott, aber die Kirche brauche ich nicht und die Gemeinde brauche ich auch nicht. Ich kenne manche von diesen Leuten ziemlich gut und ich kann euch sagen, das sind nicht die feurigsten Anhänger Christi, die ich kenne. Das sind auch nicht die Leute, in deren Leben Jesus am sichtbarsten ist. Meistens sind es die Leute, die Zeit für Zeit für Zeit für Zeit mehr und mehr werden wie die Welt und alles das, was Gott irgendwann mal wichtig gefunden hat, nicht mehr als so wichtig ansehen. Ich sage nicht, dass es immer so sein muss, aber das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und es ist die Erfahrung, die ich selber auch mache. Wenn ich eine Weile nicht in der Gemeinde bin, wenn ich eine Weile nicht in der Hausgruppe bin, wenn ich eine Weile mich nicht mit Christen treffe, dann werden meine Prioritäten, was Gott angeht, nicht größer und meine Leidenschaft für Gott nicht stärker, sondern auf einmal stelle ich fest, vielleicht wäre ein größeres Auto doch besser? Habe ich einen Fehler gemacht, als ich damals mich entschieden habe, in den Gemeindedienst zu gehen? Hätte ich nicht mehr erreichen können? Kennt ihr das nicht? Wenn ich Apostelgeschichte lese, dann ist die Gemeinschaft der Heiligen zentral. Dreh- und Angelpunkt des christlichen Lebens, das sich ausdehnt von Jerusalem nach Rom. Ja, Paulus war so begeistert, dass er überall Gemeinden gründen musste. Also Leute losgeschickt hat zum Gemeindegründen, dass er sich hat schlagen lassen zum Gemeindegründen. Das war ihm alles wichtig. Ja, und wir lesen, hey, sie hatten täglich Gemeinschaft und sie waren zusammen zum Brotbrechen und zum Beten. Und es war toll und es war so toll, dass sie alles verkauft haben, um mehr Zeit zu haben und um mehr Geld zu haben, damit sie zusammenkommen können. Und ist das dein Herz für Gemeinde oder ist Gemeinde bei dir ein Add-on? Ich möchte dich einladen, dein Herz neu aufzumachen für Gemeinde. Und wenn dein Herz weit offen ist für Gemeinde, dann ist trotzdem in dich einsinken zu lassen. Die Idee von Gemeinde ist Gottes Idee. Und er hat Gemeinde gegeben, damit wir ihn vor allen Dingen auch miteinander besonders erleben können, wo Gott sich begreifbar machen, erfahrbar machen will. ist ein sichtbarer Ort, wo wir Gottes Herrlichkeit erleben können. Und die Gemeinde ist tatsächlich ein Statement für Menschen, die Gott nicht kennen, über unsere Prioritäten und wie wichtig uns unser Gott ist. Es ist ein sichtbarer Ausdruck dafür, dass wir sagen, hey, Gott steht bei uns an erster Stelle. Es ist mega frustrierend, wenn wir rausgucken und wir in einer Zeit leben, wo die meisten Kirchen mehr als minderleer sind. Was sagt das über uns als Nation? Was sagt das über unsere Gesellschaft? Ehrlich, Gott ist uns nicht wahnsinnig wichtig. Nun, die Kirchen und so weiter sind nicht unsere Baustelle. Wir sind jetzt heute hier und dementsprechend ist deine Baustelle, meine Baustelle ist die Ortsgemeinde. Wenn du zur Community gehörst, dann ist Community deine Baustelle. Wenn du zu HDH gehörst, dann ist HDH deine Baustelle. Wenn du heute als Gast hier bist und du bist in einer anderen Gemeinde, dann ist das deine Baustelle. Wenn du heute hier bist und sagst, ich bin in 27 Gemeinden und eigentlich in keiner, such dir eine, wähle eine und sei dann Teil von dieser Gemeinde. Und sei Teil davon und bring dich ein. Die Gemeinde ist kein optionales Add-on zu deinem vollen Leben, das du noch reinquetschen kannst, wenn ein bisschen Luft ist. Gemeinde ist nicht ein kann man machen, aber muss man nicht machen, sondern Gemeinde ist das Fundament, der Tempel, ja, ist das Fundament von unserem Leben unter anderem. Also Jesus natürlich, aber die Gemeinschaft der Heiligen, ja, das brauchen wir. Wir brauchen das und das müssen wir so erkennen. Nicht immer lieben wir die Gemeinde und nicht alles, was in der Gemeinde passiert, ist unbedingt toll. Auch nicht jedes Programm ist unbedingt zwingend und hundertprozentig Gottes Wille. Ja, und es ist auch an uns, ja, als Leiter ist es dran, dass wir die Gemeinde auch nicht als Selbstverwirklichungsbaukasten ansehen und einfach mal alles machen, was wir schon immer mal machen wollten. Aber Gott liebt die Gemeinde und wir alle müssen alles, was wir haben, da hineingeben, dass die Gemeinde, die Braut Christi, so schön wird, wie sie nur sein kann. Und manches liegt im Argen, weil wir nicht unsere Plätze einnehmen. Am Dienstag im LT hat Silke uns herausgefordert. Also ihr müsst euch vorstellen, das Leiterteam trifft sich einmal in der Woche und wir beten davor immer. Und häufig haben wir das, dass auch einer einen Opener macht. Das heißt, er bringt eine Idee mit, einen Gedanken mit, wo er sagt, denkt erst mal da eine Weile drüber nach oder wie seht ihr das, was er in der Bibel gelesen hat und dann tauschen wir uns darüber aus und dann beten wir. Und Silke kam und hat gesagt, ich habe in Prediger gelesen, dass man auch nicht nur viele Worte machen soll, sondern dass man hören soll. Und ich fordere euch jetzt auf, hört doch einfach mal von Gott und für euch selber, was Gott euch sagen möchte und hört auch für die Gemeinde. Und das Hören für sich selbst ist immer schön. Und dann dachte ich mir, okay, Herr, ich möchte für die Gemeinde hören. Ich möchte euch das Bild oder den Gedanken mitteilen, den ich gehört habe. Ich habe Gott gefragt, Gott, wie siehst du die Gemeinde? Und er sagte zu mir, das war der Gedanke, den ich hatte, ich sehe die Gemeinde als ein Lazarett. Und sofort hatte ich die Bibelstellen im Kopf. Die Kranken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden. Und es ist mehr Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt, als über 100 Gerechte. Und ich, sag Gott, bin gekommen, um zu dienen und nicht um mir dienen zu lassen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich mag das Bild von einem Lazarett gar nicht. Wenn ich an ein Lazarett denke, dann fallen mir Filme ein, wie, keine Ahnung, Platoon oder das ist ein bisschen vor eurer Zeit. Whatever, keine Ahnung, was man jetzt gerade für Filme hat. Aber Lazarett heißt immer schmutzig, dreckig, schmerzhaft, eklig, tot, Qual, nicht der TUI-Werbeprospekt, okay? Niemand würde da ein Lazarett abbilden und sagen, machen Sie Urlaub im Lazarett. Das macht niemand. Ja? Sondern, ja, und Gott sagt, hey, die Gemeinde, es gibt viele Bilder für Gemeinde, es ist nur eins, aber die Gemeinde ist ein Lazarett. Denn Jesse, diese Welt liegt im Argen. Die Menschen in dieser Welt sind krank, sind tot, das ist noch nicht der Himmel. Und du bist noch nicht gerufen, dieses TUI-Werbeprospekt für dich in Kauf zu nehmen und zu sagen, ich möchte die AIDA-Kreuzfahrt in den Himmel haben. Sondern ich habe dich gerufen, in meinem Lazarett zu dienen. Ich bin der Arzt und ich lade dich ein. Sei du Teil meiner Lazarett-Crew. Und wenn ich Lazarett denke, dann denke ich mir, oh nein, das heißt ja, ja, da sind nur Verletzte und ich weiß auch, ich war mal verletzt, aber wird es nie besser, Herr? Ich dachte, du heilst mich. Hatten wir doch vorhin so schön gehört, du heilst und alles ist weg. Und mein Gefühl war, dass Gott sagt, ja, ich heile euch. Ja, und wie? Vielleicht hast du das selber schon erlebt, dass du heil geworden bist in deinem Herzen, dass Gott dich echt total verändert hat. Aber ich mache das nicht so, dass das für alle Zeit weg ist, sondern ich mache dich heil und vielleicht bleibt sogar eine Narbe. Und diese Narbe ist die Hoffnung für die Leute um dich herum, dass du zeigen kannst, hey, ich war auch mal verletzt. Ich war ein Sünder. Ich habe voll die Schlimmste von allen, sagt zumindest Paulus von sich selbst. Aber Gott hat mich heil gemacht. Das ist eine Hoffnung, die wir weitergeben können. Und die ist besser, als wenn wir einfach nur sagen würden, mein Leben ist toll, alles ist easy, alles super. Aber dazu müssen wir bereit sein, in diesem Lazarett zu sein. Wir müssen bereit sein, zu bleiben. Wenn du heil geworden bist vom Herrn, nicht zu entfliehen und dir vorzustellen, und jetzt gehe ich auf die TUI-Kreuzfahrt, sondern diese Bereitschaft zu haben, zu bleiben und zu sagen, ich möchte Gott, ich möchte dabei sein, wenn du Sünder zum Leben bringst. Ich möchte dabei sein, wenn du Heilung schenkst. Ich möchte dabei sein, bei all dem Schmutz und Dreck und was auch immer in dieser Welt ist, möchte ich da sein und möchte sehen, wie du da Heilung bringst. Das ist Gemeinde. Oder zumindest ein Bild von Gemeinde. Und ich frage dich heute, wärst du bereit, in dieser Gemeinde zu verweilen? In der Lazarettgemeinde? Nicht happy clappy, alles cool, Kreuzfahrt in den Himmel, sondern wirklich zu bleiben, wo Leid ist, konfrontiert zu werden mit Tod und zu sagen, ja, und genau hier sehe ich die Wiedergeburt von so vielen. Mein Gott ist ein Gott, der ans Kreuz ging, der durch Leiden mich erlöst hat, damit ich ewiges Leben habe. Und ich bin bereit. Und Leute, Gemeinde, Gemeinschaft, das kennt ihr aus euren Hausgruppen. Aber sobald du mit einer Person zusammen bist, hat auch immer was mit Leidensbereitschaft zu tun. Die Bereitschaft, jemanden an sich ranzulassen, die Bereitschaft, von jemandem enttäuscht zu werden, die Bereitschaft, dass Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Bist du bereit, auch zu sagen, ja, ich will auch, ich bin leidensbereit, damit ich deine Herrlichkeit sehen kann? Dazu bist du gerufen und das ist auch ein Teil von Gemeinde. Ich frage dich also, liebst du die Gemeinde? Nicht nur die schöne TUI-Gemeinde, sondern auch die Lazarett-Gemeinde. Der Ort, wo Gott leben wird. Und das ist das Beste. Und das passiert mehr in Lazarett als in TUI. Hast du die Priorität, ich möchte mich in die Gemeinde investieren? Ich habe euch zu Beginn was ganz Tolles gesprochen. Ich habe euch besprochen, lebe die bestmögliche Version deines Lebens und Prinzipien und jetzt komme ich mit einer Lazarettgemeinde und mit Tod und Krankheit und so weiter. Kann das denn sein? Ja. In Haggai sagt Gott zuerst mal zu den Leuten, baut meinen Tempel. Ja, das habe ich gegen euch. Es geht euch schlecht. Ändert eure Prioritäten. Kehrt um. Und dann sagt er zu dem Volk und zu den Obersten des Volkes, achtet darauf, was von heute an geschieht. Ab heute werdet ihr Folgendes erleben. Zwar ist das Saatgut noch nicht ausgebracht und es gibt noch kein Anzeichen, dass die Weinstöcke, Feigen und Granatapfel und Ölbäume künftig Frucht tragen. Und Gott sagt zu Israel, aber von heute ab werde ich euer Land segnen und alles gedeihen lassen. Wenn du Gott als Priorität hast, dann sag dir Gott zu, ich werde dich segnen. Und weiter verspricht Gott, seid getrost, denn ich bin mit euch. Und wenn euch das aus Haggai nicht reicht, dann könnt ihr beides auch im Neuen Testament sehen. Ja. Seid getrost, denn ich bin mit euch. Jesus Christus sagt, ich bin mit euch bis ans Ende der Erde. Und strecke dich zuerst nach meinem Reich aus und alles andere wird dir hinzugetan werden. Das sagt Gott in Haggai, das sagt Gott im Neuen Testament, das sagt Gott zu Israel, das sagt Gott zu dir. Wenn du wirklich genauso wie ich die bestmögliche Version deines Lebens leben willst, dann gib Gott die erste Priorität. Und er wird dich segnen. Und er wird mit dir sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist klar, ich liebe mein Leben am allermeisten in Gottes Gegenwart. Und wenn ich weiß, dass Gott mit mir ist, es gibt nichts Schöneres. Es gibt für mich nichts Besseres, als wenn ich weiß, hey, ich bin mit Gott. Und wir waren mal vor einer Weile in der Bretagne und ich saß am Meer und habe mich gefragt, hey, warum lebe ich nicht am Meer? Das wäre viel, viel cooler. Und als ich da so saß, habe ich mir gedacht, aber wenn ich das Meer hätte und ich hätte dich nicht, Herr, dann würde mir das Wichtigste fehlen. Und dann würde mir das Meer hier auch nichts bringen. Gott, ich lebe lieber in Mannheim mit dir, als in der Bretagne am Meer ohne dich. Herr, und danke, dass du für jeden von uns eine Version unseres Lebens hast, die die bestmögliche Version ist und dass du möchtest, dass wir dieses Leben leben und dass dieses Leben mit dir ist, dass dieses Leben das Leben ist, das du für uns designt hast, wo wir Geburtshelfer sein dürfen, wo Menschen zum Glauben kommen, wo wir erleben dürfen, dass Heilung passiert, wo wir sehen dürfen, wie du, Gott, der du unser Arzt bist, Menschen heilst. Herr, wo wir überwältigt sein werden, weil wir erkennen, wie groß und wie gütig du bist, wie gnädig und barmherzig du bist, wie sehr du uns liebst und wie sehr du diese Welt liebst und wie sehr du die Menschen in dieser Welt liebst. Und dass es dir nicht darum geht, dass wir perfekt sind, sondern dass du gekommen bist, genau die Sünder zu rufen. Und dass, wenn wir Sünder sind, wir uns bei dir bergen dürfen und dass du uns heil machen wirst und dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst und dass du uns die Kraft gibst, dir nachzufolgen. Herr, dass du alles vollbracht hast. Jesus, dass du alles bist und dass wir in dir die Hoffnung auf Herrlichkeit haben. Und dass es nicht wir sind, sondern dass es du bist, Jesus. Und wir wollen dir unsere Leben hinlegen und wir wollen sagen, du bist es wert, Herr, dass wir unsere Leben für dich leben. Du bist es wert, denn du hast uns unendlich viel Würde gegeben. Du bist alles für uns, Herr. Herr, forme das in uns und führe unsere Herzen dahin, dass wir wirklich unsere Prioritäten neu überdenken lernen und dass du unsere erste Priorität wirst. Herr, lass das in uns nachhallen und zeige uns auf, wo wir unsere Werte und unsere Ziele vor den Augen verloren haben und die falschen Prioritäten gesetzt haben. Sprich du zu uns, Herr. Amen.